Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Wir halten jetzt von Crosslight die Predigt. Die Predigt wird vier Teile haben und wir predigen über 1. Thessalonicher 5, Vers 21, wie er vorhin schon angekündigt wurde. Die Jahreslosung lautet: Prüfet alles, aber das Gute behaltet. Und die Jahreslosung ist ja immer nur ein einzelner Vers. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich anzuschauen, in welchem Kontext dieser Vers steht, um auch die Bedeutung ein bisschen besser zu verstehen. Und der Vers steht in dem ersten Brief an die Thessalonicher. Und dieser Brief zählt zu den ältesten Schriften des Neuen Testaments. Paulus hat ihn zusammen verfasst mit Silvanus und Timotheus. Und genau, der Brief ist an die Gemeinde in Thessaloniki gerichtet. Es war eine bedeutende Handelsmetropole, strategisch gut gelegen, florierende Stadt, direkt auf einer römischen Handelsstraße. Genau. Und die Gemeinde hat sich dort rausentwickelt aus einer jüdischen Gemeinschaft. Nach und nach sind auch immer mehr Heidenchristen dazugekommen. Das hat dann zu Spannungen wieder mit anderen Juden geführt und es gab eine sehr starke Ablehnung, teilweise bis hin zu Verfolgungen. Und Paulus schreibt jetzt an diese bedrängte junge Gemeinde und möchte sie ermutigen und sie in ihrem Glauben stärken. Und aus diesem Grund sind wichtige Themen des Briefes die Wiederkunft Christi, Heiligung und das Leben in der Gemeinde. Und der Vers, den wir betrachten, der steht im Kontext vor allem, der Vers bezieht sich besonders auf das Miteinander in der Gemeinde, auch wenn natürlich das Thema der Heiligung damit ziemlich nah verbunden ist. Genau. Wenn man jetzt noch näher rangeht quasi, die Verse, die davor stehen, geht es um das Miteinander in der Gemeinde, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich würde erstmal nochmal kurz die Verse 12 bis 15 vorlesen. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstellen mit im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit mit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Genau. Im Prinzip zeigen diese Verse, wie man sich als Gemeinde untereinander verhalten soll. Also nochmal kurz zusammengefasst, Vers 12 und 13, da geht es darum, dass man die Leiter achtet und sie ehrt und sie nicht beneidet und Frieden untereinander wahrt. In Vers 14 geht es darum, die Nachlässigen zurechtzuweisen, die Kleinmütigen zu trösten, die Schwachen zu tragen und ja, Geduld mit einzuhaben. Vers 15, niemanden Bösen mit Bösen zu vergelten, sondern sich gegenseitig zu vergeben und das Gute füreinander zu suchen. Das Spannende ist, diese Verse, die betreffen nicht nur die Pastoren oder Gemeindeleiter, sondern die richten sich an die gesamte Gemeinde. Vor allem aus dem Grund kann man ja ablesen daran, dass es alles im Plural geschrieben ist und auch viele Wörter wie füreinander, miteinander darin zu finden sind. Und diese Aufforderungen, die stehen in der direkten Verbindung zu 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5, wo drin steht: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten und nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Also das heißt, die Gemeinde Gottes soll sich nicht so verhalten wie die Welt, sondern soll ein geheiligtes Leben führen, das im Umgang miteinander sichtbar wird. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind für die Liebe Gottes. Weil natürlicherweise würden wir uns nicht vergeben und würden wir Böses mit Böses vergelten, wenn uns irgendwer verletzt, würden wir vielleicht zurückverletzen. Und das ist unsere Aufgabe, dass die Aufforderung, die wir hier bekommen in den Versen, dass wir ein gutes Miteinander haben sollen. Und es ist natürlich klar, natürlicherweise ist es nicht so. Und wir aus uns selbst heraus können es auch nicht schaffen, quasi dem anderen nicht irgendwie Böses zu wollen und so weiter, sondern wir können es nur schaffen, dadurch, dass wir uns verändern lassen durch Gottes Geist in uns und Gottes Wirken in unserem Leben. Genau. Das ist so viel zu den Versen. Dann geht's weiter mit Vers 16 und 18. Das ist sehr schön. Da wird beschrieben, wie ein geheiligtes Leben aussieht. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Aber das ist eine sehr schöne Ermutigung, ein sehr schöner Ausblick, wie dann ein Leben aussieht, das wirklich in diesem Prozess der Heiligung lebt. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu den Versen, um die es eigentlich gehen soll. genau. Und zwar Vers 19 bis 22. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und die zentrale Frage, die quasi in diesen Versen zum Ausdruck kommt, ist, wie schaffen wir es, also wie können wir es vermeiden, dass wir den Geist Gottes nicht auslöschen und gleichzeitig, wie schaffen wir es, nicht unkritisch jeder Bewegung zu folgen, die vorgibt, durch den Heiligen Geist zu sprechen und die lebendig erscheint. Aber wir schaffen es auf der einen Seite nicht zu sagen, alles, was irgendwie nicht zu unserem Verstand passt und so weiter, ist grundsätzlich falsch und schlecht. Und auf der anderen Seite, wie schaffen wir es, dass quasi, dass jeder, der sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass wir da dem einfach unkritisch hinterherlaufen. Und darauf ist die Antwort, prüfen. Wie die Jahreslosung ist, prüfen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Was heißt es zu prüfen? Prüfen bedeutet, zu unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Unser Text spricht sogar davon, was gut ist und was böse ist. Und das Böse sollen wir meiden. Und es geht darum, herauszufinden, was wirklich gut ist und woran wir festhalten sollen. Genau. Vielleicht fragt sich jetzt einer von euch, wenn jetzt jemand durch den Heiligen Geist spricht, warum sollten wir das dann noch hinterfragen? Reicht es nicht, dass er sagt, so spricht der Herr hat mir gesagt, reicht das nicht? Und da lohnt es sich vielleicht nochmal kurz zurückzublicken auf unser Anspiel. Wir hatten da ja verschiedene Bibelverse, die Bibelverse haben wir verwendet, um quasi eine Situation zu lösen. Und das stammt aus der Bibel, ist es richtig so. Allerdings war es wahrscheinlich nicht richtig angewendet. Weil es war vielleicht nicht so richtig hilfreich, ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und ich würde sagen, das zeigt uns einfach, nur weil etwas aus der Bibel stammt oder fromm klingt, bedeutet das nicht automatisch, dass es in jeder Situation richtig angewendet wird. Und es ist vielmehr unsere Aufgabe, dass wir das überprüfen. Genau, im Alten Testament, im Alten Bund war das noch viel einfacher. Damals hatten nur die Propheten den Heiligen Geist. Und immer wenn sie gesagt haben, so spricht der Herr, wussten alle Menschen, klar, das kommt vom Herrn, das hat absolute Bindungswirkung für uns, wir müssen das genauso umsetzen. Jetzt im neuen Bund, in dem wir aktuell leben, ist es ein bisschen anders. Jetzt haben alle Gläubigen den Heiligen Geist und das bedeutet, dass nicht nur diejenigen, die prophetisch reden, den Heiligen Geist haben, sondern auch die Hörer dieser Worte. Und Gottes Geist ist permanent in unseren Herzen und so sind göttliche Eingebungen und menschliche Gedanken nicht mehr so klar voneinander zu trennen wie im Alten Testament. Und dadurch kann es ungewollt geschehen, ich würde sagen meistens ungewollt, hoffentlich, dass in prophetischen Aussagen menschliche Überlegungen und mit Geist gewirkten vermischt werden. Und gerade deswegen ist die Prüfung von Prophetie und Lehre im neuen Bund noch viel, viel notwendiger als zuvor. Wir müssen zwischen Gottes Wahrheit und menschlicher Interpretation unterscheiden. Genau. Dazu fordert uns die Jahreslosung heraus oder uns auf, nicht alles kritisch, unkritisch zu akzeptieren, auf der anderen Seite auch natürlich auch nicht alles forschend abzulehnen. Genau. Und wie genau wir prüfen, was unser Prüfungsmaßstab ist, darum geht es in den nächsten Teilen. Sam ist als nächstes dran.
Ich finde, prüfen ist eine tolle Sache und eine Chance, wie du es gesagt hast, müssen wir und das mache ich gern. Und ich denke, gerade wenn man in die Bibel reinschaut und auf Jesus schaut, dann ist ja so eine Sache, ich prüfe immer gerne und natürlich will ich aber auch das prüfen, was dann auch zu mir passt und vor allem auch, was zu meinem Glaubensbild passt, zu meinem Jesus auch passt, weil schlimm ist ja manchmal, dass es andere Jesusbilder gibt und dass andere Menschen so einen ihren Jesus haben und dann...
Also was du da sagst, das hält wirklich keiner biblischen Prüfung statt. Also so haben wir das nicht abgesprochen, was machst du? Okay. Kann mal jemand von euch einspringen?
Ja, okay. Ich bin doch der Pastor hier.
Ja, Sam, da muss ich dich korrigieren. Es gibt ja diesen Satz, jeder soll glauben, was er will. Den hören wir sehr häufig in unserer Gesellschaft. Und irgendwo stimmt der ja auch. Wir haben ja in Deutschland eine Glaubensfreiheit, eine Meinungsfreiheit, eine Religionsfreiheit. Und was ich am Ende glaube, gut, das entscheide am Ende natürlich letztendlich ich. Niemand kann mich zwingen, etwas zu glauben und genauso wenig kann ich jemanden anderes zwingen, etwas zu glauben. Leider sagt mein Glaube an etwas aber noch nichts darüber aus, ob das, was ich denn da glaube, auch tatsächlich wahr ist. Wenn ich sage, ich glaube, es hat heute 18 Grad und Sonnenschein, dann würden sich das die meisten von euch wahrscheinlich wünschen und ich tue das auch sehr tief, aber ein Blick aus dem Fenster zeigt uns, das stimmt leider nicht mit der Realität, mit der Wahrheit ein. Bei solchen naturwissenschaftlichen Dingen und Aussagen über die materielle Welt scheint uns diese Wahrheitsfindung als Gesellschaft noch relativ leicht zu fallen. Ihr stimmt mit mir überein, dass diese Wand weiß ist, dass ich hoffentlich ein Mensch bin und so weiter und so fort. Schwieriger sehe ich, wird es dann schon bei gesellschaftlichen Themen und sozialen Fragen, wenn wir uns zum Beispiel Debatten über Geschlechtsidentität anschauen oder wer bei welchem politischen Problem denn jetzt die Schuld trägt. Da fällt es uns schon um einiges schwieriger, die Wahrheit zu finden. Und am allerschwierigsten tut sich unsere Gesellschaft, glaube ich, bei Fragen geistlicher Natur, also die, die den Glauben betreffen. Da hört man ganz häufig diesen Satz, ja, das ist eben deine Wahrheit. Und das ist meine Wahrheit. Ein skurriler Satz, finde ich, wenn man drüber nachdenkt. Entweder es gibt keine Wahrheit und alles, was wir sagen, das sind irgendwie subjektive Einzelmeinungen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Mein Glaube, meine Meinung, dass außen die Sonne scheint, ist genauso valide wie eure, dass es nun mal nicht so ist. Oder es gibt eben nur die eine Wahrheit. Zwei Wahrheiten nebeneinander schließen sich eigentlich per Definition gegenseitig aus. Und aber auch wir Christen sind vor diesem deine Wahrheit, meine Wahrheit nicht wirklich gefeit. Schon ein Blick in die frühe Gemeinde zeigt uns, dass es dort Meinungsunterschiedenheiten gab. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Allerdings sehen wir, dass es dort ein Ringen um die eine Wahrheit gab. Wie wurden also diese Meinungsverschiedenheiten in der frühen Gemeinde beigelegt? Besonders interessant ist dabei das Apostelkonzil im Jahr 48, von dem wir in Apostelgeschichte 15 lesen. Im Hintergrund stand damals die Frage, ob denn die Heidenchristen, also die, die keinen jüdischen Hintergrund haben, weiterhin alle jüdischen Gebote befolgen müssen. Die Apostel kamen dann zusammen in Jerusalem. Es war so eine gemeinschaftliche Sache, dazu hören wir später noch mehr. Diskutierten und verkündeten schließlich Folgendes. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Wir sehen also, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung sich vom Heiligen Geist haben leiten lassen. Es gefällt dem Heiligen Geist, was wir verkünden und dadurch auch wohl aktiv im Gebet standen, um Gottes Willen und damit diese eine Wahrheit zu erkennen. Diesen Grundgedanken, den finden wir auch schon bei Paulus in Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sich nicht dieser Welt gleichstellen, das ist ein herausfordernder Satz, finde ich, aber was bedeutet das dann? Ich glaube, es heißt genau das, dass wir uns nicht diesem Subjektivismus, dieser Gleichgültigkeit von deine Wahrheit, meiner Wahrheit, die wir in der Welt so häufig finden, hineinziehen lassen, sondern dass wir daran festhalten, dass es eine Wahrheit gibt. Und als Menschen und besonders als Gläubige sollten wir nach dieser Wahrheit streben und sie immer tiefer erkennen. Wir haben sie vielleicht noch nicht in ihrer gesamten Gänze erkannt und deswegen kommt es zu Meinungsunterschieden zwischen uns, aber wir versuchen nach ihr zu streben. Und Paulus zeigt auch, wie wir denn diese Grundhaltung entwickeln. Und zwar durch die Erneuerung unserer Sinne. Das heißt, unseres Denkens und Wollen in Christus und durch seinen Heiligen Geist. Erst wenn unser Denken und Handeln von ihm bestimmt werden, sind wir überhaupt erst befähigt zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille und Wahrheit ist. Und jetzt, wo wir auch durch Christus dazu befähigt sind, stellt sich natürlich die Frage, wie genau soll das praktisch aussehen?
Danke dir. Ich habe gedacht, das Gute zu finden, das ist jetzt sozusagen das Praktische. Wie halte ich eigentlich das Gute fest? Und das Gute ist ja das, wenn ich etwas gut für mich empfinde, ist es immer gut, ja, würde ich mal sagen, für mich. Und ich schätze Gott so ein, weil er auch gut ist, dass er das dann auch gut findet. Und deswegen finde ich, sollte man immer darauf hören, so was man selber für gut findet, dann weiß man, was gut ist. Zum Beispiel finde ich sehr gut, wenn ich mich von meiner Frau ständig verwöhnen lasse. Und nur weil sie schwanger ist, halte ich auch daran fest, dass es gut ist für mich, dass ich verwöhnt werde. Ne? Und deswegen glaube ich, sollte man immer in sich hineinhören. Kann ich jetzt mal meinen Punkt?
Du musst dich jetzt schon an unser Skript halten, das ist unser Gottesdienst.
Okay, okay.
Sarah, übernimm mal.
Ganz offensichtlich ist es falsch, dass Gott alles für gut heißen muss, was ich für gut halte. Und meine Vorstellungen müssen nicht Gottes Vorstellungen entsprechen. Meine Pläne müssen nicht seine Pläne für mich sein. Das ist uns vermutlich allen bewusst, aber wie kann ich denn dann sehen, was gut ist wirklich? Die Annahme von Sam war, wenn ich mich in mich hineinhorche und etwas als gut bewerte, dann ist es sicherlich auch gut. Da kommt man sehr, sehr schnell hin. Aber genauso schnell ist es eben auch irreführend. Ganz klar ist, dass Gott einen Willen hat und er hat einen Plan für mich. Und dieser beginnt mit den kleinen Entscheidungen des Alltags. In meinem Handeln, in meinem Verhalten, meinen Mitmenschen gegenüber. Aber natürlich auch umfasst Gottes Plan alle großen Entscheidungen in meinem Leben. Den Wechsel eines Jobs, den Umzug in eine neue Stadt, vielleicht den Kauf eines neuen Hauses oder einfach die Auswahl von einem neuen Studium- oder Ausbildungsplatz. Jede große oder kleine Entscheidung in meinem Alltag ist Teil von Gottes Plan. Und er weiß genau, was er will von mir. Nur ich muss auch erkennen, was das ist. Es ist ganz oft gar nicht so einfach, stets das Richtige und Gute sicher zu erkennen und auch danach zu handeln. Das Leben ist kompliziert. Da können wir vermutlich alle zustimmen. Gottes Wille zeigt sich ganz oft nicht offensichtlich, sondern wird erst erkennbar für uns, nachdem er eigentlich schon eingetreten ist. Und dann kann man im Nachhinein sagen, ach ja, das macht jetzt Sinn. Aber zu der Situation waren bestimmt viele Leute erstmal am Schwimmen, am Zweifeln, am Ringen mit sich selbst. Ist es das, was ich will? Ist es das, was Gott will? Das Ganze kann einen sehr schnell auch in einen Kreislauf bringen, in dem jede einzelne Entscheidung lähmend wirkt. Dass man immer in der Mitte steht zwischen, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, ist es das, was Gott will oder ruiniere ich jetzt seinen gesamten Plan? Kann ich jetzt wirklich erkennen, was er für mich will oder versuche ich gerade meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse voranzustellen? Aber diese Lähmung und diese Angst vor falschen Entscheidungen ist gar nicht das, was Gott von uns will. Wir haben vorher in Psalm 25 in Vers 8 und 9 gehört, gut und zuverlässig ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg. Den Entrechteten verhilft er zu ihrem Recht und lehrt sie, seinen Willen zu erkennen. Und da steht eigentlich schon die große Hoffnungsbotschaft drin. Wir können uns ganz sicher sein, dass Gott ein souveräner Gott ist. Er will Gutes für uns und wenn wir ihn suchen, dann finden wir auch das Gute. Wir dürfen fest darauf vertrauen, dass Gott in seiner Vorsehung alles zu unserem Besten einlenken will. Und selbst wenn wir es noch nicht erkennen, wird das in der Zukunft so eintreffen für uns. Dabei ist es natürlich stets wichtig, auch dabei zu prüfen, ob es gut ist, was wir machen und ob wir tatsächlich nach Gottes Wille handeln. Und als Prüfkriterium dafür können wir uns auf jeden Fall an der Heiligen Schrift, an Gottes Wort selbst orientieren. Genauso wie das persönliche Gespräch mit Gott. Im Gebet können wir ganz direkt um Gottes Leitung bitten und ihn fragen, was sein Plan für uns ist. Wir brauchen eine enge Beziehung zu Gott. Nur so können wir herausfinden, was er für uns möchte. Wir sollen uns außerdem die von ihm für uns gegebenen Gaben, dass wir Vernunft empfinden und haben, nutzen, um zu prüfen, was gut ist. Wir sollen alles erstmal kritisch zu betrachten, ohne es direkt abzulehnen, und können damit erkennen, was der Kern der Lehre ist. Das heißt, ihr müsst heute auch nicht aus dem Gottesdienst gehen und einfach alles von der Predigt übernehmen, sondern kritisch prüfen, nachfragen, vielleicht vergleichen von dem, was ihr vorher schon gehört habt. Und zuletzt können wir selbst in Gottes Schweigen zu unseren zahlreichen Fragen, die wir im Alltag haben, darauf hoffen und darauf vertrauen, dass er eine souveräne Führung für uns ist. Selbst wenn er schweigt, ist das eine Antwort auf unsere Fragen. Im Vertrauen auf Gott brauchen wir nämlich keine Entscheidung überstürzen, sondern wir dürfen mit Ruhe seinen Weg suchen, finden und danach folgen. Okay, Sam, jetzt ist deine letzte Chance, noch was einzubringen.
Die lasse ich mir auch nicht nehmen. Das Prüfen ist wichtig, finde ich wichtig, dass ich für mich selber auch prüfe, die ganzen Punkte und Themen, weil jeder muss ja für sich prüfen, was gut ist und auch was an Gott gemäß ist, so wie ich das gerade gelernt habe. Und das Schlimmste finde ich aber, wenn andere Leute dann da reinreden, weil das ist ja mein Prüfprozess. Deswegen sollte man das immer alleine machen, ja. Und man sollte immer ganz alleine für sich selbst prüfen, was wirklich gut ist.
Sam, geh einfach.
Okay, na gut.
Nur mal schnell das Büro zu richten. Okay.
Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Wir sollen prüfen. Vielleicht sollten wir auch mal prüfen, wo Sam seine theologische Ausbildung genossen hat. Aber wir müssen prüfen, was gut ist. Und aufdecken, was schlecht für uns ist. Offensichtlich können wir das sogar, sonst würde es uns Paulus auch nicht zumuten, sondern vielmehr sowas sagen wie, ja, hey, alles kommt von Gott, alles ist gut, alles ist richtig so, wie es ist. Und by the way, ihr habt auch keinen freien Willen, weil Gott ja schon alles für euch entschieden und für gut befunden hat. Aber so ist es nicht. Wir sollen, wir dürfen, wir können und wir müssen sogar prüfen. Denn nicht alles, nicht allem, dem wir uns aussetzen, ist auch wirklich gut für uns. Das Gute war und ist nicht allgegenwärtig. Nicht mal in der Gemeinde in Thessaloniki und wahrscheinlich auch nicht hier in der evangelischen Gemeinschaft. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es Dinge gibt, die uns nicht gut tun, die uns schaden, die offensichtlich schlecht für uns sind, dass es das Böse gibt, dem wir uns teils bewusst, teils unbewusst aussetzen und das Einfluss auf uns haben kann. Und es gilt allzeit, alles zu hinterfragen und zu prüfen, um das Böse aufzudecken und sofort zu verwerfen. Und das Gute aus den Unmengen, die tagtäglich im Gottesdienst überall auf uns einprasseln, herauszusaugen, mit allen Mitteln, mit unserer ganzen Kraft festzuhalten. Paulus warnt ausdrücklich davor, das Wirken und das Feuer des Heiligen Geistes nicht einzudämmen oder gar zu behindern. Dennoch ist es nicht so, als sei alles, was in eine Gemeinde oder aus einer Gemeinde herauskommt, immer und allumfassend vom Heiligen Geist erfüllt. Die Versuchung, menschliche Ideen dem Wort Gottes gleichzustellen, ist heute in unserer modernen Kirche genauso präsent wie damals in der Urgemeinde vor 2000 Jahren. Es gibt ungesunde Lehre, leider. Deshalb ist es wichtig, das eine nicht zu unterbinden und das andere, menschliche oder böse, aufzudecken und zu verwerfen. Bei mir ist es so, ich habe Arbeitskolleginnen in der Arbeit, die ja einfach während der Arbeit oft über die Bedeutung von Horoskopen und Sternzeichen philosophieren und manchmal sogar über das Kartenlegen reden. Für mich ist es wirklich sehr, 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 sehr herausfordernd, weil ich diese Dinge für abgrundtief böse und schlecht halte. Für manche ist es aber eine Wahrheit und gut. Andere sagen vielleicht, ja Philipp, komm, stell dich doch nicht so an. Das ist einfach nur ein leerer Aberglaube, da steckt doch nichts dahinter. Aber ich sage, es ist definitiv schlecht. Was machen wir jetzt? Wir haben drei völlig unterschiedliche Meinungen. Wie sollen wir das jetzt prüfen? Viele wissen es wahrscheinlich schon. Zum Glück haben wir ja die Bibel. Und wenn wir die Bibel als Wahrheit und Autorität für unser Leben anerkennen, lässt sich ziemlich klar und deutlich überprüfen, dass Wahrsagerei ein Gräuel für den Herrn ist und darin sicherlich nicht Gottes Geist liegt. Deshalb kann ich es ziemlich leicht für mein eigenes Leben als böse aufdecken und entlarven und einfach verwerfen. Bin ich nun allein für mich im stillen Kämmerlein, in meiner wunderbaren Zweisamkeit mit Gott, immer fähig zu entscheiden und zu prüfen, was gut und schlecht für mein eigenes Leben und das Leben meiner Brüder und Schwestern ist? Ja und nein. Gott hat uns Teilhabe an seinem Heiligen Geist gegeben und uns deshalb dazu befähigt, um als mündige Erwachsene verantwortungsbewusste und kluge Entscheidungen für unser Leben nach seinem Willen zu treffen. Wir sind dazu befähigt, auch geistliche Dinge geistlich zu bewerten, wie es in 1. Korinther 2, 13 und 14 heißt. Aber in der Gemeinschaft einer Gemeinde ist es nicht immer so eindeutig, wie nur die wirren Thesen einer verwirrten Seele wie Sam oder die Aussagen eines Horoskops zu verwerfen und letztendlich doch wieder Sigis Predigten zu lauschen. Es macht eben einen Unterschied, ob Gott in mein Leben hineinspricht, hey, du lebst gerade ziemlich bequem, lass dich mal mehr von mir herausfordern und ich das dann für mich ausmache oder im vertrauten Kreis eines Hauskreises mit Freunden prüf, oder ob ich diese Aussage eben für die Gemeinde habe. Dann sollte diese Aussage nicht allein meiner eigenen Prüfung bestehen, so wie ich es hier von Paulus verstehe. Leider gibt es einige Denominationen, in denen Prediger, Pastoren oder auch heutzutage noch ausgerufene Propheten einen alleinigen Anspruch auf göttliche Offenbarungen erheben und Gottes Wort ungeprüft in die Gemeinden hineinsprechen. Ich habe mir mal eine Predigt angeschaut und möchte euch da die Aussage des Pastors auch so direkt mitgeben. Wenn ihr jemals in einer Gemeinschaft seid, die keine Rückfragen erlaubt, dann rennt lieber. Ein anderes Beispiel sind Endzeitprophetien. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Jahrtausendwende erinnern könnt, ihr wahrscheinlich mehr als ich. Ich war da, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt. Es war auch eine Hochphase von Endzeitprophetien. Und ich habe mir mal letztens ein Video angeschaut über die Zeugen Jehovas. In ihrem 150-jährigen Bestehen hat die oberste Führungsetage der Zeugen Jehovas mindestens schon 3 oder 4 Prophezeiungen oder Daten genannt, wann Jesus wieder zurück auf die Erde kommen soll. Ungeprüft einfach in die Gemeinde hineingesprochen. Meiner Meinung nach nicht das, wozu uns Paulus hier auffordert. In der Gemeinde kämpft nicht jeder für sich, um das alleinige Sprachrohr Gottes für die Gemeinschaft beanspruchen zu können. Paulus geht sogar scheinbar davon aus, dass wir als Einzelperson überhaupt nicht fähig für das Prüfen des Guten im Kontext der ganzen Gemeinde sind. Jedenfalls nicht ohne die Hilfe unserer Brüder und Schwestern. Und das ist auch nicht ganz sinnbefreit, wenn wir keine Gemeinde sein wollen, die sich dem alleinigen Diktat eines Propheten oder Pastors unterstellen möchte. Im Gemeindekontext braucht es mehr als individuelle Prüfung. Paulus ermuntert uns, eben keine Einzelkämpfer für das Gute sein zu müssen, um am Guten festhalten zu können. Es braucht die Gemeinschaft, es braucht die Gemeinde. Es ist wichtig zu wissen, welche Sätze und Aussagen wir als Gemeinden ganz tief an unsere Seelen heranlassen. Höre ich die vertraute Stimme meines guten Hirten oder höre ich eine andere Stimme in der Predigt? Wir haben einen Schatz, dass wir nicht die alleinige Verantwortung tragen müssen für das, was in die Gemeinde und aus der Gemeinde herauskommt. Aber stehen dennoch jede und jeder Einzelne in der Verantwortung, zu einer konstruktiven, Jesus-zentrierten Gemeinschaft beizutragen, in der er unser Mittelpunkt ist, in der er an oberster und vorderster Stelle steht. Eine Gemeinschaft, die in fortwährender Erneuerung durch ihn verwandelt wird, hin zu einem neuen Geist. Damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, so wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, was uns Sebastian vorhin vorgelesen hat. Wir brauchen einander, um Gottes Willen zu sehen und vor allem festzuhalten. Wenn Jesus das Gute ist, das hier von Paulus beschrieben ist, den wir allzeit heraussaugen und den wir festhalten sollen, gilt es auch, eine Gemeinschaft zu etablieren, welche in der Gemeinschaft prüft, wo wir uns von Jesus entfernt haben und wo wir vielleicht sogar bereit waren, diesen Jesus wieder loszulassen. Eine gesunde Gemeinschaft, die es aushält, dass sich ihre Mitglieder, die zur Prüfung befähigt und berufen sind, allzeit selbst und gegenseitig der Christus-zentrierten Prüfung unterziehen. Denn sehr schnell kann es nämlich passieren, dass wir unseren Geist, unser Denken, nicht mehr von Gottes Geist, sondern dem Druck des Zeitgeists verwandeln lassen. Und mit biblischen Aussagen so umgehen wie, ja, das muss man jetzt im Kontext der heutigen Zeit sehen. Und unsere Gesellschaft heutzutage lebt das aber nicht mehr so. Die lebt das jetzt anders. Aber ist es die Zeit oder ist es die Gesellschaft oder ist es Gott, der uns erneuert? Genauso wie persönliche Erfahrungen, Haltungen und Glaubenssätze auch einer Erneuerung durch den Geist Gottes im Weg stehen können. Mich ganz persönlich betrifft es mit so Glaubenssätzen wie, ja, ich glaube nicht das, was die Mehrheit sagt, weil ich wirklich gern gegensteuere und gegenrudere und nicht gern mit dem Strom schwimme. Oder die andere Seite wäre, ich glaube nur, was die Mehrheit sagt, das wird schon stimmen. Aber die Anpassung an das, was alle sagen und denken, gewährleistet noch gar nichts. Erst recht nicht, dass man allzeit dem Guten auf der Spur ist. Nein, damit wir Jesus aus den Unmengen erkennen, geht es nicht um meine eigene Subjektion, sondern um meine Erneuerung des Geistes von Gottes Geist in und durch die Gemeinschaft der Gemeinde. Damit ich einen lebendigen und geistlichen Beitrag zu dieser Gemeinschaft leisten kann. Eine gleichsame, Jesus-zentrierte Erneuerung unseres Denkens und unseres ganzen Inneren im Zusammenleben mit den Brüdern und Schwestern der Gemeinde. Deshalb bedarf es ja gerade dieser lebendigen und Christus-zentrierten Gemeinschaft, die erkennt und es aushält, in liebevoller Ermahnung anzusprechen, wenn sich Geschwister auf Abwegen ihrer geistlichen Erneuerung befinden und sich zum Beispiel lieber von YouTube- oder Telegram-Gurus erneuern lassen, als von Gottes Geist, der sie aber allzeit dazu befähigt, in der Gemeinschaft zu prüfen. Gottes Wort ist nicht immer wieder neu zu deuten in unserer Zeit. Vielleicht passt nicht jedes Wort allzeit zur Situation der Gemeinde. Aber was ist wirklich das Zeitlose, was für uns gilt? Was ist das Aktuelle, worin Gott uns gerade herausfordern möchte? Wo haben wir uns vielleicht seiner Erneuerung entzogen? Gibt es überhaupt etwas? Was sind erbauende Worte, welche Gott in die Seele unserer Gemeinde sprechen möchte? Das ist so brisant und fordernd, dass es einer starken Gemeinschaft bedarf, welche sich in ständiger Erneuerung durch den Heiligen Geist befindet, um so zu erkennen, was das wahrhaftige und vollkommene Leben Jesu ist, das in uns lebt und das durch jeden Einzelnen von uns zum Ausdruck kommen soll und das wir allzeit in unserer Gemeinde behalten und festhalten wollen. Haltet daran fest, dass Gott an uns festhält. Halte daran fest, dass Gott an dir festhält. Wir sind befähigt zu lernen, uns in einer Gemeinschaft, in der Gott gegenwärtig ist, im gegenseitigen Miteinander erneuern und verwandeln zu lassen, damit wir lernen, das Gute zu behalten und dürfen uns daran freuen, dabei nicht alleine, sondern in Gegenwart des Herrn und im Miteinander mit den Brüdern und Schwestern links und rechts neben dir zu sein. Eigentlich würde ich jetzt Amen sagen, aber das Amen kommt aus der Gemeinde, nachdem sie die Predigt gehört hat und für gut oder schlecht empfunden hat. Deshalb jetzt die Einladung, bei einer hoffentlich heißen Tasse Kaffee zu prüfen, das Gute zu behalten und rein gar nichts aus den letzten 20 oder 30 Minuten, was ihr gerade gehört habt, zu verwerfen. Nee, natürlich nicht. Aber prüft einfach, habt ihr die Stimme eures guten Hirten gehört? Und wenn ja, dann dürft ihr auch aus der Gemeinde euer Amen dazu geben.
Amen. Danke euch vier. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ernst nehmen. Ich würde noch beten, ja. Jesus, du hast uns mit diesem Vers für die Jahreslosung ja, was gegeben, zu prüfen, der Erlaubnis, gleichzeitig auch vieles, was wir zu prüfen haben in unserer Zeit. Und sei du uns nahe, gib uns da immer wieder neu deine Nähe, deine Einsicht, deine Weisheit, deinen Weg, den wir für unser Leben brauchen, für uns ganz persönlich, für unsere Situation. Und ich danke dir, dass du uns da nicht hängen lässt und dass du uns nicht alleine lässt. Amen. Philipp hat es gerade so schön gesagt, wir sollen daran festhalten, dass Gott an uns festhält. Und das ist eigentlich das nächste Lied. Gott bleibt treu, er ist treu. Das wollen wir noch gemeinsam singen. Dabei sammeln wir die Kollekte ein. Vielen, vielen Dank alles, für alles, was ihr für uns, für die Gemeinde gebt.